redet, ist nicht tot.
Oktober 2018 und wir müssen Wein trinken, weil wir jeden Monat Wein trinken, der Christoph Raffelt und ich. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Was ich ja ein bisschen scheiße fand, ist, dass also drei Rotweine und dann schreibst du, ja, mach mal alle Flaschen schon mal auf und den einen karaffierst du mal. Mhm. Wie soll man stundenlang in einer Wohnung sitzen, wo offener Rotwein steht, ohne zu saufen? Das geht praktisch nicht.
Und jetzt hast du die halben Flaschen schon leer?
Nee, ich hab's geschafft.
Ah, okay.
Ich hab's durchgehalten. Ich wollte nur mal sagen, dass es, ja.
Es ist nur schwieriger.
Genau. Es ist schlimm. Warum habe ich die einen nur aufgemacht und den anderen karaffiert?
Die einen, das sind halt Brot- und Butterweine, ne? Also das, was wir in den beim Kalterer See und beim St. Magdalena haben, das sind so richtige typische Jausenweine. Stulle Brot, Schinken am besten. Also wenn es richtig passen soll, dann natürlich irgendwie Südtiroler Speck. Das sind aber auch super Weine zur Pizza und so zur Pasta, die der Deutsche isst, ne? Das nennt man ja dann Spaghetti Bolognese, das würde ja ein Italiener
nicht freiwillig
so nie sagen. Aber so diese, da heißt es dann Ragu und aber eben Fleisch, ich sag mal so Fleischtomaten mit Pasta oder eben so eine klassische Pizza mit eine klassische Pizza mit Salami oder
Käse. Ich erwarte von dir, dass du jetzt immer zu den Ankündigungen der Weine, die wir trinken, auch dazu schreibst, was man sich an Schnabulation auf den Tisch stellen kann.
Ja, das ist, glaube ich, eine
Weil ich war heute Nachmittag, Idee, war ich einkaufen, ich war wirklich großflächig, ich bin wirklich sogar mit dem Auto gefahren, weil ich überall in alle möglichen Gegenden musste und habe die ganze Zeit gedacht, ach, eigentlich wäre schön, irgendwie was zu knabbern für heute Abend. Ach nee, komm, machst einen Curry. Und jetzt habe ich ein riesiges Curry gekocht aus Kürben. Kürbis und Bataten, aber so ein Schinken fände ich jetzt viel geiler. Ja. Naja, mir könnte es ja machen.
Tut mir sehr leid.
Ja, mir auch.
Ja, aber das ist tatsächlich, werde ich häufig gefragt, auch aus den Gruppen, die mittrinken, was sie denn dazu am besten auf den Tisch stellen können.
Ja.
Weil es ja doch eben relativ viele gibt, die zu mehreren am Tisch sitzen und die Sendung hören und die Weine dazu trinken. Und das werde ich machen. Das werde ich mal aufgreifen.
So. Wie fangen wir sonst? Ah ja, normalerweise erzählen wir uns immer gegenseitig, was wir an Kulinarischem erlebt haben. Du warst dann wahrscheinlich wieder irgendwo in Neuseeland, Flau, und ich war in der Frittenbude.
Ich war kulinarisch, ich war auf Möhn, ich habe eine Woche Urlaub gemacht mit der Familie. Möhn, das ist eine dänische Insel. Das ist eine Insel, die von hier aus ganz gut zu erreichen ist, weil man fährt von hier aus Richtung Lübeck und kann dann von der Küste aus übersetzen nach Lolland. Und das ist sozusagen die erste Insel, die man so nach einer Dreiviertelstunde Schifffahrt erreicht. Und von da aus fährt man dann über so kleinere Inseln. Eine davon ist Möhn und ist dadurch bekannt, dass sie so ähnliche Kreidefelsen hat wie Rügen. Und natürlich halt auch die gleiche Kreide, weil es irgendwann wahrscheinlich mal zusammengepappt ist, ne? Das Ganze.
Wie man es so kennt im erdgeschichtlichen.
Genau. Ja. Genau. Ja, und das ist sehr nett. Also es ist sehr dänisch irgendwie.
Das heißt, es gibt so komische Hotdog aus dem Wurstschwitzglas.
Ich weiß nicht, die Hotdogs, ist das nicht eher so eine schwedische Sache? Aber es gibt die auch in Dänemark. Aber in Dänemark gibt es natürlich das Smørrebrød, also als Jause auch, als Mittagessen. Also das Smørrebrød, das belegte Butterbrot in Dutzenden von Varianten, das ist schon sehr dänisch. Und das wird da auch überall dann angeboten. Ja.
Ja. Ich war noch nie in Dänemark, es ist auch gelogen, ich bin 49, vermutlich war ich vor 40 Jahren mal in Dänemark.
ja,
sowas mit meinen Eltern oder sowas. Ja. Aber eigentlich will ich da auch immer wieder hin.
Ja, es ist auch nett. Also ich meine, das meiste, was so in den Ferien angeboten wird, also an Ferienhäusern, ist, finde ich, recht abschreckend. Das sind ich weiß nicht, so lieblos dahingezimmerte Flachdachhäuschen in so großen Bungalow-Dörfern. Ne?
Also das Campingplatz.
Ist so, der Campingplatz ist dann auf der anderen Seite.
Okay.
Aber ne, so ganz flache schwarze Holzbretterbuden irgendwie. Das sind so die typischen Sommerhäuser, die man so mieten kann. Ich habe, als wir überlegten, wir müssten doch dieses Jahr noch irgendwie es schaffen, eine Woche Urlaub zu machen, weil wir hatten vorher noch keinen, hatte ich mich daran erinnert, dass ich mal vor bestimmt 5 oder 6 Jahren in der Brigitte ein Foto gesehen hatte von einem dänischen Ferienhaus, was mir irgendwie im Kopf haften geblieben ist, weil das war auch ein Holzhaus, aber eben riedgedeckt und direkt am Strand, also direkt, ne, am Ostseestrand.
In der Brigitte?
Ja, in der Brigitte, genau. Und vor 5, 6, vielleicht 7 Jahren, es ist ewig her, es war irgendwie noch in Bonn. Und dann habe ich, wann haben wir das gebucht? Anfang September eingegeben, Brigitte, Dänemark, Holzhaus, Strand. Und ich bin tatsächlich exakt bei diesem Bild gelandet. Es hat keine Minute gedauert. Und von da aus bin ich dann auch sehr schnell auf den Ferienhausanbieter gekommen, wo wir dann jetzt für diese Woche Urlaub ein Häuschen gebucht haben. Und es war ähnlich. Es war nur nicht direkt am Strand, sondern 100 Meter entfernt, aber eben so ein riedgedecktes Häuschen, eigentlich 2 Häuschen, von dem das eine früher mal so ein ganz einfaches Restaurant war. Man kann es bei mir im Instagram-Account sehen, unter Original verkorkt, da habe ich das irgendwie abgebildet. Also da bilde ich eben sowieso immer alles ab, was mit dem man angeben kann. Der Instagram ist ja eigentlich so der Angeber-Account. Ne?
Ich wollte gerade sagen, dafür ist Instagram ja auch da. Genau.
Ja, eben. Also da sieht man die Kreidefelsen auf Möhnen, da sieht man das Häuschen und da sieht man auch den Weinberg und den Winzer, den ich da tatsächlich entdeckt habe, was ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet hatte. Also das ist auf Lolland, also die sozusagen die Transitinsel, ein extrem gutes Kirschweingut gibt. Das wusste ich, da war ich auch schon mal. Also die machen Kirschwein sozusagen auf 3-Sterne-Gastronomie-Niveau. Ja? Einfach, ich sag mal, Kirschweine, die behandelt werden wie guter Bordeaux und Portweine und sowas. Ne?
Ich meine, ich hätte sowas auch schon mal. Ja. Ich meine, ich hätte sowas auch schon mal auf so einem Supper Club hier in Berlin bekommen. Ja.
Das kann gut sein. Also weil es halt über Kössler, also die Weinhalle importiert wird auch und vertrieben wird. Man bekommt es hier in Deutschland auch. Ja. Und es gibt's halt in allen möglichen Varianten als Schaumwein, so als Birnenkirschschaumwein, dann als Rancio, also so ein im Glasballon vergorener und auf dem Parkplatz stehen gelassener Wein, der so ein bisschen
ranzig
wird. Ne? Und dann die verschiedenen, keine Ahnung, verschiedene Formen von Kirschwein. Das ist schön, aber dass es da auf Möhnen, also wirklich mitten irgendwie in der Ostsee, einen Weingarten geben würde, der Riesling und Frühburgunder und so haben würde, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das war echt eine Überraschung.
Was zahlt man denn für so ein Häuschen, wenn man da eine Woche hinfährt?
Oh Gott, ich glaube, wir haben jetzt 800 Euro bezahlt, 700 Euro, ja, 800 Euro.
Also nur 100er pro Tag.
Ja, etwa, genau. Ja.
Das ist nicht billig, jo. Ja.
Nee, aber wie gesagt, das war die einzige Woche Urlaub, die wir dieses Jahr bisher hatten zusammen. Und,
ja, dann kann man das
oder
auch.
Oder überhaupt, da kann man das dann auch mal machen.
Ja.
Ja, das war irgendwie dringend notwendig und es war auch schön, also es war echt nett und also das ist jetzt, Dänemark ist jetzt nicht unbedingt ein kulinarisches Highlight auf dem Land, aber es gibt halt in den Städten, also ich meine klar, ne, Noma und Kopenhagen.
Ja.
Kopenhagen ist halt der Anziehungspunkt für Gastro, ne? Und dann gibt's wahrscheinlich vereinzelt in Aarhus oder so noch gute Restaurants, aber jetzt auf dem Land wüsste ich es jetzt nicht. Da ist es halt eher einfach, aber das macht ja nichts, hab eh selber gekocht im Wesentlichen.
Ja, ich meine, es muss ja nicht schlecht sein, nur weil es einfach ist.
Nee, und das kommt noch dazu, genau. Also das kommt noch dazu.
Also ich war 2 Tage in Bayern unten, habe für einen anderen Podcast, also für einen Auftragspodcast, die Werkstattgespräche, 2 Aufnahmen gemacht und war halt erst in Ingolstadt. Gut, das ist jetzt halt, ne? Und danach war in Passau. Und Passau ist halt echt schon, das ist halt schon tiefe Provinz, ne? Da darf man sich nicht wundern. Und da bin ich halt auch dann im Wirtshaus essen gegangen. Du hast dann halt irgendwie so deinen Bauerngulasch mit irgendwelchen Klößen oder sowas. Das ist halt auch einfach und ich finde es halt immer wieder toll. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Bayern bin, dass ich da im Wirtshaus essen gehen kann, weil es sowas hier in Norddeutschland, also zumindest hier in Berlin, ja praktisch gar nicht gibt. In Köln, in Köln hat man wenigstens noch die Brauhäuser, die so ein bisschen was irgendwie an rustikalem, einfachem Essen angeboten haben, was auch eigentlich immer gut war. Aber hier in Berlin findest du sowas Eigentlich gar nicht. Also ja, das normale Wirtshaus nicht, ja, gibt's hier nicht. Und das war eben auch wieder toll. Also hast du dann irgendwie, trinkst du dann irgendwie so deine vier Helle.
Ja,
und,
genau.
Und, ziehst dir so einen Gulasch rein und dann noch einen Obersten oder sowas und fällst danach dann glücklich ins Bett und hast halt trotzdem irgendwie nur, keine Ahnung, 25 Euro bezahlt oder so.
Ja. Genau, das ist schon das nett. Ist auch wieder, also das finde ich auch total auch schön, auch so Wirtshausküche, wenn die vernünftig gemacht ist, wenn es nicht nur so eine Abfertigungshalle ist. Ne? Ja, das kann ja halt auch schnell passieren. Ne? Aber ja, ansonsten finde ich das auch total nett. Nee, das war jetzt auch kein gar kein Rant sozusagen gegen die einfache Landküche. Ich mag das sowieso gerne und Celine sowieso am liebsten eigentlich, so so eine einfache Küche. Aber genau, wir waren eigentlich da gar nicht weg. Wir haben das genau, wir haben einfach da eingekauft und im Wesentlichen selber gekocht.
Nimmt man sich da eigentlich den Alkohol von zu Hause mit, weil es da so teuer ist, oder geht's? Ich weiß nur, du bist irgendwann mal mit dem Auto, war das Dänemark, Schweden, irgendwo Schweden, hingefahren, ja, und hast dir praktisch den Kofferraum voll Kartonwein gepackt. Das weiß ich noch.
Stimmt, das habe ich mal getan. Ja, klar ist das teurer, ne? Also ich meine, die Dänen selber, die auf der Fähre sind, die haben halt alles vollgepackt mit Dosenbier, ne? Wenn die nach Hause fahren. Aber ja, ich meine, wir trinken da ja eh keine Mengen. Ich hatte schon was, irgendwie zwei Flaschen mitgenommen, weil ich die sozusagen auch noch betexten musste, ja. Also und ansonsten habe ich gesehen, dass die da ein gutes gute Brauerei haben. Und dann habe ich halt...
Ah ja,
halt,
das reicht ja.
Ne,
ja.
Genau. Das Brückhuset in Mölln heißt es. Die haben also so eine Craft-Brauerei mit echt schönen Bieren. Also mir hat das Lakritz-Stout zum Beispiel sehr gut geschmeckt. Dann gab es einen Bogelbock. Bogel ist auch so eine Nachbarinsel. Also die hatten gute Biere. Und genau, dann wusste ich halt, dass ich da auch irgendwie ein Fläschchen Friedrichsthal bekomme. Und dann bin ich halt noch über diesen Chelm-Vineyard-Wein gestolpert. Das ist dann halt eine lokale Spezialität, da kosten die Flaschen halt schon irgendwie 16, 17 Euro und die sind es natürlich jetzt nach unserem Verständnis nicht wert, das ist viel zu teuer eigentlich, aber auf der anderen Seite, meine Güte, das ist halt ein halber Hektar Weingarten auf Möhnen und er sagt halt, er verkauft auch den Wein komplett vor Ort und die waren auch alle sauber vinifiziert, aber du merkst halt, bei den Weinen schon, dass denen so ein bisschen Substanz fehlt, weil es letztlich dann doch ein bisschen kühl ist. Aber jetzt ich hatte jetzt die Trauben bei ihm probiert. Ich bin dann spontan da hingefahren, die Trauben probiert von diesem Jahrgang und die waren schon sehr, sehr gut. Also das ist für ihn auch mit Abstand der beste Jahrgang bisher, weil einfach der Sommer so knallerheiß war, ne? Also auch und immer noch feucht genug durch die Lage direkt am Meer. Also es war für ihn eigentlich eine perfekte Ernte. Ja, schon ganz witzig. Ja. Also die Trauben schmeckten auch richtig gut. Ja.
Apropos Trauben probieren, womit fangen wir denn überhaupt an?
Mit Kalterer See von der Cantina Tramin oder auch Kellerei Tramin.
Von der Kellerei Cantina Tramin.
Von der Cantina Kellerei Tramin, genau.
Genau.
Cantina. Ja.
Genau. Das ist, ach so, das ist er hier, ja.
Kalterer genau, See. Das ist Kalterer See, also es gibt ja so... So Urtypen von Weinen sozusagen und einer der also der früher schon bekannt war, das war eben Kalterer See Auslese, nannte man das eigentlich. Kalterer See Auslese ist so ein typischer, ich möchte mal fast sagen, klassischer Südtiroler Wein, der aber eben auch so ein bisschen wie bei Liebfrauenmilch so ein bisschen verbrannt war, ne, als als Name eigentlich, weil er dann halt auch prangte auf den keine Ahnung, Tausenden von Hektolitern billigem Vernatsch, der eben aus Südtirol dann die Märkte in der Schweiz, Österreich und Deutschland überschwemmt hat und das ist jetzt sozusagen so ein Revival von Kalterer See. Also das kann man heute auch wieder verkaufen. Und es ist immer noch 100% Vernatsch. Klammer auf, eben Trollinger, Klammer zu. Und das ist jetzt eben vernünftig vinifiziert. Die Cantina Tramin haben wir ja schon jetzt zweimal, glaube ich, sogar gehabt in den beiden anderen Sendungen. Und das ist jetzt, glaube ich, der einfachste Wein des Weinguts eigentlich. Ein 7,50 Euro Wein. im Edelstahl vergoren, ich glaube teilweise im Edelstahl und teilweise im großen Holzfass und ist so das ist ein gut gemachter Vernatsch, ne? So finde ich.
Okay. Und ich rieche nicht viel, also ich bin fürchterlich erkältet, hört man glaube ich auch an meiner Stimme.
Ja.
Das heißt, kann sein, dass ich einfach nur, ja, du musst sagen, was ich riechen soll.
Ach so, ja.
Vermute ich mal.
Ja.
Ja, ich rieche tatsächlich zu wenig.
Okay, scheiße, tatsächlich zu wenig.
Naja, dann zwitschere ich mir mal ein.
Ja, ich bin heute auch nicht der große Riecher. Ich habe es auch ein bisschen mit der Nase, aber ich denke, ich krieg schon hin. Das ist, also was ich hier ganz schön finde, ist sozusagen die Verbindung von so einer etwas, also es ist fruchtig, es ist so, ich würde sagen, es sind sowohl rote als auch Dunkelbeeren. Da ist ein bisschen Himbeer auch mit drin. Erdbeer vielleicht sogar ein bisschen gekocht. Das ist so, es wirkt ein bisschen süß, also sozusagen reif süß in der Nase.
Mhm. Am Gaumen kriege ich tatsächlich auch ein bisschen was mit von dem, was da drin ist. Also da habe ich nicht nur Alkohol.
Ja. Ja, das finde ich aber schön. Also es ist so diese, es ist eine gekochte ist tatsächlich, Frucht.
Gekochte Frucht.
Die aber nicht verkocht Gaumen, wirkt, ne?
Nee. Genau, und hat auch am Gaumen was Erdbeeriges tatsächlich. Mhm.
Ja,
schade, dass ich
genau. Nicht rieche. Naja. Plus Würze, so eine leichte Würze mit dazu. Ich meine auch fast so ein bisschen sowas wie Trockenholz oder so im Hintergrund zu haben. Nicht vanillig oder so, sondern eher wie so ein angefeuchtetes Holz so. So ein bisschen spröde. Aber auch das jetzt nicht unangenehm. Im Gegenteil eigentlich. Gerbstoff. Wenig, ne? Also recht weicher Wein, was aber eben ja auch typisch ist für Vernatsch oder Trollinger, dass das jetzt keine Kante ist, ne? Das ist einfach ein relativ leichter, seidiger Wein. Der hat, glaube ich, einen Alkoholgehalt von 12,5. Das ist jetzt auch recht moderat. Also die Farbe ist ja auch sehr moderat. Im Prinzip ist das ja.
Das ist so, das, was der anständige Italiener zum Mittagessen trinkt.
Genau, das ist, ich finde auch, das ist so das, was einfach der perfekte Mittagwein ist, der perfekte Brotzeitwein. So, und genau dafür ist die Rebsorte auch da. Ich meine, das trinkt der Schwabe zur Brotzeit, das trinken die Norditaliener.
Der Schwabe?
Der Schwabe zum Beispiel, ne? Ja. Ja, der Schwabe auch.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte gedacht,
der Württemberger auch, natürlich. Ja. Also vor allen Dingen so natürlich der Württemberger, aber. Was? Nee, ich meine, der Trollinger. Der trinkt ja auch noch
so,
Trollinger, der Schwabe. Also der Württemberger natürlich, aber.
Zum Mittag, da schafft der Schwab.
Ja, das stimmt. Der isst das dann, der trinkt das dann abends eben zur Stulle.
Genau.
Ja, genau. Ja. Aber das ist, also das ist für mich der Inbegriff eines einfachen, aber gut gemachten Rotweins zu einem einfachen, leckeren Essen mit vernünftigen Produkten. Ja, und das funktioniert halt genauso gut zur Pizza. Also ich habe ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ich finde tendenziell Bier zur Pizza passender. Und ich glaube, viele Italiener sehen das auch so. Aber es gibt halt auch Weine, die einfach sehr gut zur Pizza passen, wie ein einfacher, vernünftiger Valpolicella, wie ein Lambrusco zum Beispiel, passt auch normalerweise ganz gut. Aber das hier eben auch, das ist so. Ja.
Ja, der wäre saugut, glaube ich, wenn meine Nase saugut wäre.
Ja.
Das ist ein bisschen schade jetzt, aber okay.
Ja. Das ist einfach schön zum Wegschlürfen. Und das ist auch, man kann das im Sommer kühlen. Es ist ja irgendwie auch nicht weit entfernt von einem etwas gerbstofflastigeren Rosé zum Beispiel. Ne? Also weder in der Farbe weit entfernt, noch geschmacklich. Ne? Also der hat relativ wenig Säure. Also ich habe es nachgeguckt, es sind irgendwie 4,4 Gramm Säure. Das ist nicht so viel. Einen ganz kleinen Restzucker von 2,5 Gramm ist auch nicht viel. Aber das gibt dem Ganzen noch so mal so eine kleine Rundung hinten ran. Und ich meine, gut ist, ne? Das ist einfach schön.
Ich habe übrigens,
Wo
du einfach sagst, fällt mir ein, die Liebste hatte Geburtstag. Ich habe das irgendwo im Realitätsabgleich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich war davon so beeindruckt. Und normalerweise machst du ja, wenn... Bitte? Vom Geburtstag, genau. Ah. War ich beeindruckt. Nee, aber von der Feier. Weil normalerweise machst du dann ja irgendwie, wenn du sagst, ja, ich lade Leute ein, fängst du am Kochen wie blöd und machst Salat wie blöd und hier und da und dort. Ne. Und diesmal hat sie gesagt so, nee, ich habe da überhaupt keinen Bock auf diesen Stress. Mhm. Hat einen riesigen Topf Hummus gekocht. Mhm. Wirklich, also unfassbar viel Hummus. Ja. Dann eine Tiramisu gemacht. Nach dem Rezept weiß ich nicht mehr. Davon allerdings viel zu viel, was okay war, weil dann hatten wir am nächsten Tag auch noch viel zu viel Tiramisu. Also ein Riesentopf Hummus, Tiramisu zum Nachtisch und dann hat sie irgendwie ein Kilo Nudeln gekocht oder sowas und zwei Sößchen dazu gemacht. Einmal Tomate, einmal Spinat. Und das auf den Tisch gestellt und Brot dazu und gesagt, hier, fresst. Und dazu aber...
Sie wird das anders Weine. Ausgedrückt haben.
Vermutlich ja, aber gemeint war es genau so. Aha. Und dazu dann einfach einen guten Wein hingestellt, und zwar von Emich Batterieberg. Den Dingens. Wie heißt er?
Kai. Den nee. CAI. CAI.
Ja, genau, CAI. Ja.
Kai.
Und das war Karl August Emich. Also das hat mich so beeindruckt, dass ich ein bisschen die Scheu davor verloren habe, irgendwann mal vielleicht eine kleine Feier zu machen.
Ja, das wäre mal was.
Das wäre neu.
Das wäre wirklich neu. Ich würde dich da auch beraten. Aber weißt du so,
riesigen Pott Hummus, zack, bumm. Ja. Und Kada macht halt echt auch den besten Hummus, den ich so kenne.
Ah, okay.
Die hat irgendeinen Trick und ich glaube, irgendein Trick war das.
Muss ich mich mal mit ihr austauschen.
Mhm. Ja, also es ist best Hummus diesseits der Baikal-Amur-Magistrale. Ja.
Also mein Hummus ist bedeutend besser geworden, seitdem ich halt nicht mehr die sozusagen die Kichererbsen aus dem Glas nehme, die es ja auch gibt, sondern die tatsächlich über Nacht einweiche, also die getrockneten und dann einweichen und dann eben erst verarbeiten. Und die Qualität ist tatsächlich bedeutend besser. Das hätte ich früher nicht so gedacht.
Ja, naja, ich glaube, was sie macht, ist, sie kocht die ziemlich lange. Also die aus dem Glas, aber die dann nochmal lange kochen.
Okay.
Bis sie von alleine zerfallen oder irgendwie sowas. Ja. Aber da musste sie mal fragen.
Ja. Müssen wir uns mal austauschen. Ja. Genau. Der große Hummus-Austausch.
Genau, der große. ich interview sie gleich einfach mal und schneide das an dieser Stelle hier in die Sendung rein.
Ah, okay, ja.
Vielleicht mache ich das aber auch nicht, also wir werden es merken.
Also der Haupttrick ist, dass man die Kichererbsen lang genug kochen muss. In dem Rezept, was ich habe, steht eigentlich drin, dass ich die über Nacht einweichen soll. Und zwar 250 Gramm Kichererbsen über Nacht einweichen. Das mache ich aber nicht, weil ich dafür zu faul bin. Ich kaufe einfach die in der Dose tatsächlich und weiche sie nicht ein. Man muss, glaube ich, wenn man das umrechnet, sind 250. Also es gibt unterschiedliche Angaben im Netz, wie viel das dann in schon gekocht in Dosen ist. Irgendwie braucht man die zweifache bis 2,5-fache Menge. Und es gibt viele Leute, die kaufen hier einfach in den Dosen und dann sagen die, die sind ja schon gekocht und kochen die nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Trick. Ich koche die zusammen mit Natron. Ein Teelöffel Natron für diese Menge Kichererbsen. Das kann schon noch mal so eine halbe Stunde bis 40 Minuten dauern. Die muss man so lange kochen, bis man sie zwischen Daumen und Zeigefinger ohne Großkraft aufzuwenden, leicht zerdrücken kann, also dass sie richtig schön weich sind. Und ansonsten kommt sehr viel Tahin rein. 270 Gramm helles Tahin auf 500, 600 Gramm Kichererbsen, also je nachdem, wie viel man da jetzt nimmt. Ich nehme meistens zwei Dosen und ich glaube, in einer Dose sind irgendwie 400 Gramm oder so. Dann noch 4 Esslöffel Zitronensaft, 4 Knoblauchzehen, das ist eigentlich so der Standard Knoblauch-Zitronensaft, relativ viel Salz. Und dann zum Schluss noch eiskaltes Wasser, weil ich tue dann immer alles zusammen in so einen großen Behälter. Nehme meinen Pürierstab und tue das da rein und es ist dann relativ dick und dann kommt so lange eiskaltes Wasser dazu, bis es genau die Konsistenz hat, die ich gerne möchte. Und das ist eigentlich schon alles, also es ist wirklich kein Hexenwerk, aber der Trick ist länger kochen. Man bekommt dann auch nicht so Blähungen davon.
Wo waren wir stehen geblieben? Ah, beim nächsten Wein waren wir stehen geblieben.
Genau, also das war jetzt 100% Vernatsch.
Ja.
Der Wein, der sozusagen Südtirol oder die Rebsorte, die Südtirol mal total in Verruf gebracht hat, eben, weil das Zeug halt dann viel mehr Zucker hatte, ne, und viel höher mit also viel höheren Mengen geerntet wurde. Also man kann Vernatsch gut in höheren also die, das macht überhaupt nichts, wenn man höhere Erträge hat, ne? Aber die haben ja Aber die haben halt nicht 70 oder 100 Kilo da rausgeholt, sondern eben das Doppelte. Oder, ne? Und das dann eben aufgezuckert sozusagen und dann in Tanks über die Alpen geschafft. Und das ist halt zerstörerisch auf Dauer. Ne? Und genau, deswegen hatte der Vernatsch eben auch einen extrem schlechten Ruf lange Zeit, auch bei den Winzern natürlich, die versucht haben, dem Ganzen dann zu entfliehen und wieder Qualitätswein zu machen. Aber mittlerweile geht das wieder und finde ich sehr schön, weil man, also so einen Wein kannst du halt bei einer Party eigentlich auch auf den Tisch stellen. Ne? Das ist, das läuft ja im Prinzip weg wie Limo, ne?
Ja,
glaube
ja,
ich. Genau. Glaub ich.
Ja, ja, tut's auch, ja, ja. Ja, vor allen Dingen, ich finde es ja immer schwierig, Rotwein hinzustellen, was vielleicht daran liegt, dass ich ohnehin ein gestörtes Verhältnis zu Rotwein habe und immer nicht so genau weiß, was stellst du denn da jetzt hin? Und oft passiert es mir halt, dass ich dann stellst du irgendwie einen Rotwein hin, der dann zu viel Tannin hat, dann muss er wieder lange stehen und dann ist es den Leuten wieder zu pelzig und so. Ja, und genau. Da finde ich, ist der hier natürlich total klasse. Du hast auch irgendwann mal einen, was war denn das? Ein Côte du Roussillon, glaube ich, angeschleppt gehabt. Der war auch toll. Das war auch so ein 6,50 Wein.
Ja, oder von Roche Audran hatten wir mal den einfachen Cotiron für 6,50 irgendwie so. Das ist zum Beispiel auch so ein Wein, den kannst du eigentlich auf jeden Tisch stellen, weil der hat auch nicht zu viel Gerbstoff, der ist eben nicht pelzig, der ist würzig, der hat eine saftige Frucht. Und man merkt dann eben trotzdem bei jedem Schluck eigentlich, dass es ein vernünftig gemachter Wein ist, ne?
Ja, finde ich. Genau.
Ja. Ja.
Mit welchem geht's denn weiter?
Mit dem St. Magdalena.
Magdalena.
Ja, St. Magdalena aus der Cantina Terlan oder auch Kellerei Terlan, je nachdem. Der hat bei mir allerdings leider Kork. Deswegen kann ich dir jetzt da auch nicht so richtig weiterhelfen mit der Nase. Da muss wahrscheinlich der Chat so ein bisschen weiterhelfen. Es ist auch viel schlimmer geworden als beim vorhin noch.
Ich guck mal, vielleicht... Vielleicht kriege ich ja irgendwie was hin. Mal sehen. Weil
also bei mir riecht der einfach nur nach nasser Pappe und unreifer Walnuss. Und das ist einfach unangenehm. Also da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Okay, dann muss der Chat ran. Ich riech nix. Christophs Wein hat Kork. Lieber Chat, ihr seid jetzt aufgefordert zu erzählen, was dieser St. Magdalena kann. Wie riecht er? Wie schmeckt er? Was würdet ihr dazu reichen? Weil,
Also reichen ist so ähnlich, ne? Also St. Magdalena ist auch so eine klassische Cuvée, die es so ähnlich lange gibt, wahrscheinlich wie Kalterer See Auslese. Nur dass Kalterer See eigentlich eben der 100% Vernatsch ist und der St. Magdalena ist halt eine Cuvée aus Vernatsch und Lagrein. Und Lagrein ist ja die zweite, wenn man so will, autochthone rote Rebsorte aus Südtirol.
Mhm. Und ist das nicht sogar? Gibt es nicht auch einen Ort, der so heißt?
Das kann sein, aber weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ist jetzt nicht
okay,
so.
Okay, sehr schön. Der Chat hat auch Schnupfen.
Scheiße. Ist jetzt nicht so wie mit Tramin und Traminer, ne? Weil es da noch schwieriger ist, weil der Traminer ja gar nicht wirklich aus Tramin kommt. Es gibt übrigens auch im Burgundenort, der Chardonnay heißt, aber auch da kommt der Chardonnay nicht her. Ich guck mal gerade, wo es Lagrein gibt. Nee. Also es gibt ein Hotel Lagrein in der Schennerstraße in Bozen.
Na gut.
Aber als Ort scheint es ihn nicht zu geben, nee. Der Lagrein kommt wahrscheinlich auch eher, so ein bisschen eher aus dem Trentino, also ein bisschen weiter unterhalb. Mhm. Und hat sich dann aber eben dann mehr in Südtirol gehalten. Es ist eine völlig andere Rebsorte als der Vernatsch und wir werden das auch irgendwann nochmal, das passt jja jetzt einfach nicht so ganz in die Abfolge, aber wir werden nochmal Lagrein 100% sozusagen probieren. Das haben wir jetzt hier nicht in der Abfolge. Lagrein ist viel dunkler, würziger und hat auch deutlich mehr Gerbstoffe als der Vernatsch halt. Ne? Ist eigentlich fast so ein bisschen das genaue Gegenteil. Also eigentlich sehr dunkel, violett sozusagen, fruchtig auch, dunkelfruchtig und viel kantiger als der Vernatsch.
Ja. Ja. Der Chat sagt, riecht um Klassen besser. Außerdem, im Chat gibt's auch Schnupfen. Ich habe auch Schnupfen, ich probiere es trotzdem mal. Deutlich kräftiger als der Vernatsch, rote Frucht, aber irgendwie auch leicht feucht, ledrig, aber angenehm. Ein bisschen bitter, er riecht dunkler, dunkle Kirsche, leicht phenolisch. Mhm. Kirsche, nochmal stärkere Tanninstruktur, ja, das merke ich auch, der hat richtig Pelz. Mhm.
Müsste halt auch mehr Säure haben eigentlich, ne?
Ja, also Säure, markanter.
Ja.
Säure spüre ich auch bei mir. Aber ansonsten Geruch, Geschmack ist bei mir leider auch weg. Scheiß Herbst immer, ey. Oh,
okay.
Ich habe halt leider die letzten 3 Tage krank im Bett verbracht, also Samstag, Sonntag,
Montag. Ach so, shit. Okay.
Ja,
ja.
Also ich bin gerade am Anfang der fiesen Erkältung irgendwie.
Okay, verstehe. Ja, das ist nicht schön. Ja, schade. Das ist für mich mal wieder ein Plädoyer dafür, dass man Weine der unteren Preisklasse irgendwie doch unter Schrauber setzen sollte. Also der Tramin, der einfache hier, der Kalte Rasé, der hatte ja so einen Kunststoffkorken drin. Finde ich für den Wein jetzt dann auch okay, weil das ist ja kein Wein, der länger halten soll. Ne? Also
ja.
Dann kann man von mir aus auch einen Kunststoffkorken nehmen, wobei ich faktisch unangenehm irgendwie finde und auch von den Ausdünstungen her eigentlich Kunststoffkorken nicht mag. Aber
ja, es ist halt Plastik und Plastik muss nicht. Also,
ja.
Also lieber, ja, überall, wo man Plastik vermeiden kann, sollte man das vermeiden.
Genau, deswegen
aber
lieber
ich
einfach
auch wirklich
einen Schrauber.
Ja, ich verstehe wirklich mittlerweile auch nicht mehr, warum Winzer überhaupt noch Korken benutzen. Also es ist doch nur noch, um die Traditionalisten zufriedenzustellen, oder?
Ja, eigentlich schon, genau. Ja. Und in manchen Ländern hat es sich halt total durchgesetzt, eben keinen Korken zu haben, was auch Gründe hat. Also jetzt Neuseeland oder Australien ist es ja so tatsächlich, dass die Korkenindustrie die einfach verarscht hat, als die angefangen haben, größere Mengen Wein zu produzieren, sind halt die ganzen billigen Korken dahin gewandert und dann gab es halt auch extrem viel Ausschuss an Wein, so dass die dann relativ schnell eben zu Schraubverschlüssen übergegangen sind. Aber in anderen Ländern, andere Länder tun sich halt deutlich schwerer mit Schraubverschlüssen als jetzt wir Deutschen. Also in Deutschland geht's ja schon einigermaßen, aber ich glaube in Italien ist es viel seltener und in Frankreich auch. Das ist halt viel traditioneller und in Spanien habe ich es eigentlich auch noch so gut wie gar nicht gesehen. Es ist schon ein bisschen verrückt.
Was heißt, die Korkindustrie hat die verarscht?
Naja, also Korken ist ja nun mal ein Naturprodukt, was eben aus dem Schälen von diesen Korkeichen entsteht und die muss man ja so ein paar Jahre stehen lassen, bevor man die wieder schälen kann. Und wenn man die früher schält, dann ist halt es ist viel wahrscheinlicher, dass es eben dieses TCA gibt, also dieses Trichloranisol, das eben für diesen sozusagen den Kork verseucht, ja. Mhm. Und die haben halt, es gab halt zwischenzeitlich weltweit deutlich mehr Nachfrage nach Kork, als die Korkindustrie eigentlich bewältigen konnte. Und dann haben die halt angefangen, früher zu schälen und hatten dann halt auch viel mehr Korkprobleme. Und die früher Geschälten haben sie halt irgendwie in die Länder verkauft, eine Zeit lang, vor allen Dingen, die sozusagen weniger Erfahrung hatten und weniger lange Handelsbeziehungen. So, ne? Haben die das ein paar Jahre mitgemacht da in Neuseeland und dann haben sie da irgendwann halt den Mittelfinger gehoben. Ne?
Klar.
Und seitdem ist, glaube ich, 95% der neuseeländischen Weine sind halt unter Schraubverschluss und in Australien ist es auch sehr, sehr hoch. Und da findet man, also jetzt zum Beispiel bei Penfolds findest du in den ganzen unteren Ebenen findest du nur noch Schrauber und nur die Top-Weine sind dann unter Kork und das sind dann aber halt auch, ist dann halt auch Kork, der richtig teuer ist, ne? Also ein richtig guter Kork wird heute sehr aufwendig bearbeitet und den kannst du auch vorher sozusagen scannen, ob der einen Fehler hat, ne? Also den kannst du untersuchen,
okay.
Das wird dann auch gemacht und dann kostet so ein Kork halt auch schnell mal irgendwie 2 Euro, ja, pro Stück.
Okay, und dann ist es aber
halt
auch ein guter Verschluss.
Wein von einem 80-Euro-Wein ist ja dann auch egal. Ja, dann ist es auch ein guter Verschluss, weil er halt, es gibt halt eine Mikroatmung natürlich durch den Kork, den du eigentlich beim Schrauber nicht hast. Ein Wein unter Schrauber verändert sich halt viel, viel langsamer. Ne? Mhm. Das kann man ja auch wieder wollen, aber meistens will man ja auch eher bei solchen Weinen, dass die sich tatsächlich im Laufe der Zeit verändern. Und ich sag mal jetzt diese Topweine von Penfolds oder ich sag mal die Topweine aus dem Bordelais, die sollen sich ja auch verändern, weil sonst kannst du die nach 30 Jahren noch nicht trinken. Ne?
Ja.
Ja.
So. So, Neues aus dem Chat. Ich fand die Gerbstoffe des Vernat störender. Der hier wirkt trotz der größeren Fülle weicher. Die Säure ist für einen Rotwein sehr angenehm. Ein bisschen Lakritz. Vielleicht auch Brombeere. Säure, Gerbstoffe, Frucht und Alkohol passen hier für mich gut zusammen, ohne dass er langweilig ist. Der hat Biss, ohne dass er stört. Schmeckt und riecht nach Schlehe.
Ja, das ist gut. Schlehe, Holunderbeere, das ist so typisch für Lagrein eigentlich. Veilchen zum Beispiel ist auch ein typisches Aroma für Lagrein. Und das ist schön, also wenn man das alles rausfüllt, weil im Prinzip ist das ein Wein aus 80% Vernatsch und 20% Lagrein, also der ist gar nicht so groß, der Anteil von Lagrein. Und trotzdem, also man sieht es ja auch schon in der Farbe, ist es was ganz anderes und der ist jetzt auch im großen Holzfass ausgebaut, also da merkt man jetzt geschmacklich eigentlich nicht das Holz, aber es gibt halt auch ein bisschen mehr von dieser Mikrooxidation, ne? Aber schön, also wenn man dieses Lagrein-typische dann doch recht stark auch in dem Wein hat, finde ich es gut. Ja.
Säure ist ein bisschen unausgewogen, das hat mir beim ersten besser gepatzt. Insgesamt ist der St. Magdalena aber der bessere Wein. Wobei, preis-leistungstechnisch würde ich eher zum Vernatsch tendieren.
Okay.
Ja. Weil, ja, den Vernatsch müsste ich als Essensbegleiter trinken, der St. Magdalena ginge auch mal so.
Ja, okay.
Ja.
Okay.
Ich kann es nicht beurteilen. Ich schmecke kaum was.
Aber der St. Magdalena, der kostet wird um die. Und zwar, was waren es denn? So um die 10, 11 Euro?
10,90. 10,90 kostet er.
Ja. Ja, okay.
Ja. Gut. Ja, vielen Dank, Chat.
Ja. Vielen Dank.
Was würden wir ohne den Live-Chat machen? Das ist ja wirklich.
Sehr schön.
Ja.
Wobei, wie gesagt, wir haben ja jetzt, wie viele Sendungen haben wir denn zusammen schon gemacht jetzt? Ich guck mal gerade nach.
Ach,
weil ich die
Ahnung.
Ja immer aufliste. Ich liste die ja bei mir auf.
50?
Ja, sowas in der Richtung, ne? Wir haben, das ist jetzt die 55. Sendung tatsächlich.
Ja.
Und wir
ich glaube, du hattest
Kork,
zweimal Kork, ne?
Ja, wir hatten irgendwie bei einem Kava Kork und jetzt bei dem hier, glaube ich. Ja, also es ist echt nicht viel.
Das ist wirklich nicht viel.
Und wir haben auch nicht so extrem viele Schrauberweine gehabt, also insofern. Ja. Okay, ja. Über das Weingut Kellerei Terlan hatten wir uns in der letzten Sendung schon ausgelassen. Es ist so von den Cantinas, also von den Kellereien schon, würde ich fast sagen, die Top-Kellerei, die halt auch diese wirklich großartigen, großen, lange gelagerten Weißburgunder eben hat und eben auch diese sehr schönen Sauvignon Blancs. Ja, wir hatten von denen letztes Mal den Terlaner, ne? Also diese Kombination aus Pinot Bianco, Chardonnay und Sauvignon. Und ich glaube, es hat noch jemand bei dir kommentiert. Ich guck gerade mal. Glaube ich, nochmal zusammengefasst, wie das Terlaner-Erlebnis dann war im. Jetzt muss ich mal gerade hier bei dir auf die Seite gucken. nach so ein paar Tagen mit offener Flasche.
Ah. Ja, da habe ich ja auch lange Terlaner Klassiker, haben wir heute nach 2 Tagen mit Luft leer gemacht.
Ah, ja,
in der Zeit hat sich einiges getan. Die ganzen Bitternoten sind fast vollständig verschwunden. Die Frucht ist jetzt komplex und differenziert. Das süße Säurespiel hat auch signifikant gewonnen. Der Wein ist nun deutlich frischer, ist nach meiner Meinung aber einfach zu jung. Nochmal kaufen, 3 bis 4 Jahre weglegen und dann wieder probieren. Da wird noch was draus.
Genau, das ist schön zusammengefasst, finde ich, weil klar, das ist ein Wein, der definitiv einfach ein paar Jahre hat und ein paar Jahre auch braucht oder eben viel Luft und Zeit. Also wie man auch das auch immer macht, wenn man ihn jung trinkt, sollte man ihn eben karaffieren oder eben über ein paar Tage Luft geben oder ihn eben wie tatsächlich in den Keller legen und dann schauen, wie er sich verändert. Und
Ja. Frage aus dem Chat.
Ja.
Wie geht eigentlich eine richtige Weinbegleitung? Trinke ich nur und esse oder schluck ich Wein und Essen zusammen?
Nee, also Wein und Essen zusammenschlucken ist irgendwie, finde ich, ein bisschen schwierig und auch nicht so entspannt, ne? Also ich esse manchmal, habe ich noch Essen im Mund und trinke dann auch einen Schluck dazu, würde ich sagen. Aber ich glaube, das sollte man einfach machen, wie man sich wohlfühlt. Also wenn man es ausprobieren will, sollte man einfach ausprobieren, was einem besser gefällt. Aber ich glaube, grundsätzlich esse ich ja was und dann nehme ich wieder einen Schluck und dann esse ich weiter. Und wenn Wein und Essen nicht miteinander passen, dann wird man das auch dann merken. Also dazu muss man nicht beides im Mund haben. Ja, weil das Essen ja sozusagen nachhallt, ne, eben am Gaumen, und dann trinkt man was dazu und dann funktioniert das entweder oder nicht, und das hat auch sehr viel mit den Säuren und so weiter zu tun, die man noch im Mund hat, ja, und wenn diese Säuren nicht miteinander harmonieren zum Beispiel, dann merkt man das auch sehr schnell, ja, also insofern würde ich es immer schön nacheinander machen, ja. Sonst läuft einem irgendwann einfach der Wein irgendwie aus dem Mundwinkel raus und so. Das ist ja alles nicht so. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ja. Je nachdem, ne? Oder wie siehst du das?
Nee, absolut. Also ich mache das auch nicht. Also gelegentlich mache ich das wirklich mal, dass ich das Essen mit einem Schluck Wein runterspüle. Aber das ist dann eher, also dann ist es eher ein unterkomplexes Essen. Also weißt du, wenn dann so sowieso schon irgendwie so sieben Geschmäcker und drei Texturen aufeinander im Essen im Mund sind, da haue ich dann nicht noch irgendwie einen Wein rein. Aber wenn das jetzt tatsächlich irgendwie so ein irgendwas Geräuchertes ist oder so, weißt du, so tatsächlich so ein Speck oder sowas, da finde ich das schon ganz schön, das mal miteinander spielen zu lassen. So.
Ja.
Aber es muss halt unterkomplex sein.
Mhm. Ja, ich denke auch. Und es, wie gesagt, es wird schnell klar. Also wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, einen Rinderbraten hast und isst und geschluckt hast und du würdest dir da jetzt irgendwie einen im Edelstahl ausgebauten Weißburgunder draufkippen, dann würdest du sehr schnell merken, dass das überhaupt nicht funktioniert. Ja. Dazu musst du das nicht beides zusammen im Mund haben. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie einen gereiften Burgunder dazu trinkst, dann wirst du halt merken, dass sich das Ganze nochmal harmonisiert einfach. Ja. Ja.
Ja. Und die Frage geht weiter. Aber bei Käse kann da im Mund was passieren? Jetzt weiß ich natürlich nicht, was der Chatter mit passieren meint.
Also da kann ja ganz viel passieren. Also da kann passieren, dass es überhaupt nicht miteinander harmoniert. Und es kann halt passieren, dass es explodiert geradezu. Ne? Also ja, klar.
Also und es ist halt auch nicht so schlimm. Also ich würde es halt einfach ausprobieren. Also du hast ja in der Regel ein bisschen mehr Käse als nur den einen Happen. Dann machst du es halt einfach mal. Es gibt ja kein Falsch oder richtig. Also ne, das ist halt genauso wie, ja, ich traue mich nicht, Wein kaufen zu gehen. Das ist ja, was man oft hört. Also in letzter Zeit natürlich nicht mehr, also zumindest bei der Stammhörerschaft dieser Sendung, die fragen sowas nicht mehr. Aber am Anfang hatten wir das ja auch. Ja, ich traue mich nicht in den Weinladen, weil ich weiß nicht, was ich da reden soll. Ich verstehe die Sprache nicht, ich spreche die Sprache nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll und so. Das gibt halt kein richtig und falsch. Es gibt halt eine Sprache, die so Typen wie Christoph sprechen, um, ich sage mal, ja, mehr oder minder standardisiert zu beschreiben, was sie da schmecken, damit andere Leute das irgendwie nachvollziehen können. Mhm. Aber wenn es um den eigenen Geschmack geht und du in den Laden gehst und sagst, ich möchte einen Wein, den ich grundsätzlich zusammen mit Tortenbrie gleichzeitig im Mund haben kann, dann ist das halt auch okay. Also es ist halt genauso okay. So, da muss man halt mal ausprobieren, ob das nicht vielleicht sogar geil ist, irgendwie einen Wein mit Tortenbrie gleichzeitig im Mund zu haben. Ja. Ich würde halt nur gucken, dass man da nicht so diesen Grind auf dem Glasrand hinterher hat, wenn man die ganze Zeit Essen im Mund hatte beim Trinken. Also es sieht dann immer ein bisschen peinlich aus. Apropos Grind auf Glasrand, ich habe jetzt das andere schon eingeschüttet, dessen Flasche gar nicht hier steht, aber den ich in der Karaffe habe.
Mhm.
Wie hieß er das noch gleich?
Das ist die Reserve del Conte, also die Reserve des Grafen. Und der Graf heißt Goes Enzens.
Bitte?
Ich wollte gerade sagen, Goes Enzensberg.
Also. Ich rieche sehr wenig, ich rieche was Erde, was Wärme.
Und genau, du riechst mal ein bisschen und versuchst irgendwas rauszufinden. Ich stelle das einfach mal ganz kurz vor, weil das ist jetzt tatsächlich das Weingut, was wir noch gar nicht mit dabei hatten. Okay. Und ich musste das einfach nochmal mit reinnehmen, weil wir ja bisher, also eigentlich sehr untypisch für Flaschen ja nur recht große Weingüter mit dabei hatten.
Ja.
Und eben auch keine Familie, kein familiengeführtes Weingut, sondern wir hatten ausschließlich Kellereien. Mhm. Und jetzt haben wir halt ein familiengeführtes Weingut, was auch irgendwie 400 Jahre alte Tradition hat. Nichtsdestotrotz ist dieses Weingut eigentlich erst in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, bekannt geworden und auch durchaus berühmt, würde ich fast sagen. Also zumindest bei Leuten, die sich ein bisschen mit Südtiroler Wein auskennen, die kommen eigentlich an Manningkor nicht vorbei. Also es ist ein Familienweingut vom Grafen und Gräfin Güess Enzensberg. Die haben 50 Hektar, was recht für Südtiroler Verhältnis ja sehr viel ist. Ne? Also Klammer auf, wir erinnern uns,
die sonst meisten hat ja jeder nur einen halben. Ja.
Genau, halben oder einen Hektar. Die haben 50 so im Laufe der Zeit zusammengesammelt, aber das haben die bis vor 25 Jahren, glaube ich, auch im Wesentlichen an die Genossenschaften abgegeben.
Ach ey.
Und haben dann irgendwann angefangen, also gerade jetzt als die jetzige Familie Michael und Sophie Güess Enzensberg das übernommen hat, haben die gesagt, nee, das machen wir anders. Wir haben eigentlich so tolle Lagen, also das ist so ein bisschen oberhalb vom Kalterer See. Die haben mit die wärmsten Lagen in Südtirol. Ein bisschen merkt man das in diesem Wein auch. In anderen Weinen merkt man es noch stärker, dass es doch durchaus wuchtige, kraftvolle Weine sein können. Und die haben halt dann gesagt, nee, wir machen es einfach wirklich anders und gehen eben auch sozusagen raus aus der Masse. Damals war es halt auch noch viel Masse, so 1996, 97, und machen eben unser eigenes Ding. Und das hat sie halt im Laufe der Zeit irgendwie zum biologischen Anbau und zum biodynamischen Anbau geführt und sozusagen oft, was das angeht, auch mit zusammen mit Alois Lakita eigentlich so Vorreiter in Südtirol. Und für mich eigentlich mit das Beste, was man so in Südtirol bekommen kann, würde ich sagen.
Also ich rieche ja praktisch nichts, aber ich rieche hier extrem viel, obwohl ich nichts rieche. Das scheint schon was zu bedeuten. Ja. Ich habe was Erdiges, erdig-holzig, so ein Ast, weißt du, ein feuchter Ast, wo ein bisschen Erde drauf ist, Thymian, Karamell, ich rieche da, also ich habe da Karamell und zwar richtig viel Karamell. Ich weiß nicht, ob das... Das
habe ich jetzt wiederum gar nicht, witzigerweise.
Kann natürlich sein, dass ich einen Schlaganfall habe auch, aber...
Riecht man dann Karamell, ja?
Weiß ich nicht, ich ja. Also ich hab echt Karamell, das ist ganz, ganz faszinierend irgendwie.
Ja.
Lagerfeuer, sagt der Chat. Lagerfeuer, Kirschblüte, Marshmallows. Marshmallows, da hast du dein Karamell.
Mhm. Ah, okay, ja.
Grüne Paprika, Brombeere, Veilchen.
Genau.
Mhm. Sehr schön. Gott, ich würde so gerne riechen können. Ich hoffe, der hält irgendwie ein paar Tage.
Ja, müsste eigentlich.
Dann gehe ich da nämlich in der Woche nochmal ran.
Was ich bei alledem, was ich sehr gut nachvollziehen kann, also es ist schön, diese dunkle und würzige und eben auch dieses trockenholzige und so weiter, was ich in der Nase schon sehr
und eine schöne Textur.
In der Nase schon sehr angenehm finde, ist das Kühle, was der Wein trotzdem hat. Also es wirkt reif, es ist sehr duftig und es wirkt aber trotzdem kühl. Und das mag ich jetzt gerade im Duft, mag ich das total gerne, weil es sehr elegant wirkt.
Was ist denn das Zwiebelige? Ihr habt noch so was Zwiebeliges.
Na, du hast schon einen ungewöhnlichen Geschmack heute. Ja.
Ja, es tut mir leid. Also ich meine doch nicht, also nicht Zwiebel, also eher so in eine Richtung von Sellerie oder sowas, aber irgendwie sowas. Okay. Weißt du, zwiebelig halt.
Ja. Also am Gaumen, finde ich, kann man so sehr schön diesen, ich würde es mal sagen, internationalen Stil so ein bisschen nachvollziehen vielleicht. Das ist doch recht vanillig. Also am Gaumen finde ich es jetzt recht vanillig. Da ist der Holzeinsatz schon recht präsent.
Mhm. merke ich gar nicht.
Ah, das ist witzig.
Das ist echt witzig. Nee, Quatsch, Christoph, das bildest du dir nur ein.
Vielleicht. Ja, gleichzeitig ist aber eben auch hier wieder diese diese Frische da. Und trotzdem eben die diese reife, dunkle Frucht.
Also was ich halt auch merke, einfach nur merke, nicht riechen, also schmecken kann man das ja, glaube ich, nicht nennen, die Säureintegration ist auch toll. Also da ist überhaupt nichts, da kippt nichts über, irgendwie ist es alles wunderbar in der Balance und so.
Ja.
Echt toll.
Ja. Also ich finde es auch super. Es ist, also es ist, um es nochmal kurz zu sagen, es ist fast ein Drittel Lagrein, Merlot und Cabernet, so in etwa, ne? Also Lagrein eben als die heimische Sorte und dann Merlot und Cabernet sozusagen als die internationalen Sorten und so arbeiten die auch so ein bisschen. Also es ist so eine, finde ich, so ein Spannungsverhältnis zwischen Südtiroler Tradition und dann so einem internationalen Anspruch, was es, glaube ich, die Weine einfach auch sehr erfolgreich gemacht hat. Bei dem Wein haben sie es sozusagen in einen Wein gepackt. Ansonsten hat man halt teilweise eben tatsächlich Südtiroler Rebsorten, also einen 100%igen Lagrein und einen 100%igen Vernatsch zum Beispiel, aber eben auch in der Top-Range haben sie eben auch so die sozusagen so Bordeaux Weine wie 70% Merlot und 30% Cabernet Franc oder sowas, ne? Hm. Mit im Programm. Ich habe diesen Wein immer total gerne gemocht. Ich habe in der Zeit, in der ich mal Wein verkauft habe, habe ich auch mal den Chor verkauft und fand diese Reserve der Conte immer großartig, weil sie, also mittlerweile kostet sie halt auch irgendwie so um die 18 Euro, glaube ich. Hm. Damals hat sie, glaube ich, noch um die 15 gekostet oder 14. Aber es ist ich finde die Weine manchmal schon ein bisschen zu glatt, also schon ein bisschen, fast ein bisschen zu elegant von
Manicur. Ne? So neue Weltmäßig glatt oder
wie meinst fast, du? Ja, es könnte fast, würde ich, ja, in der neuen Welt hat es sich auch wieder relativiert, aber genau, also wenn ich jetzt sage, das ist so ein internationaler Stil, dann würde ich sagen, der gefällt irgendwie mehr oder weniger jedem. Ne? Also das würde ich mit glatt bezeichnen. Also dass der Wein halt nicht viele Kanten hat. Ne? Dass es schon in gewissem Maße auch gefällig sein soll. Ich finde, das hat der Wein auch. Aber er hat das halt nicht nur. Und das finde ich irgendwie, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also es ist auf der einen Seite sehr seidig und samtig und auch warm irgendwie und rund und tatsächlich wirklich elegant. Und auf der anderen Seite hat es aber trotzdem, schwer zu sagen, es ist irgendwie was Kühles. Es ist vielleicht sogar irgendwie sowas, ich sag mal, Mineralisches, sowas leicht vibrierendes, es ist eine Würze drin, die das Ganze dann aus diesem zu eleganten auch wieder rausholt, finde ich. Ja, Schwafel, aber
Ich verstehe schon, er ist eigentlich uncool, aber sie haben es trotzdem noch geschafft, eine Kurve zu kriegen, dahin, dass man ihn gerne trinkt.
Ja, finde ich. Genau, und sie haben es, glaube ich, in diesem also ich verfolge das Weingut bestimmt seit 10, 12 Jahren, seit 10 Jahren haben sie einen Betriebsleiter, Helmut Sursin, der das wirklich aus dieser Zeit her immer klarer herausgearbeitet hat in den letzten Jahren. Und ich finde, dass jetzt dieser Jahrgang von diesem Reserve der Conte bisher der beste ist. Ich muss wirklich sagen, ich finde es groß. Okay. Ich finde es für das Geld wirklich einen großartigen Wein, weil er einfach unkompliziert ist. Irgendwie und trotzdem voller Spannung und also unkompliziert und unaufgeregt und so ein bisschen in sich ruhend, aber trotzdem irgendwie voller Spannung und Tiefe ist und eine total schöne Länge hat. Und wie du sagst, die Säure ist toll eingebunden, der Gerbstoff ist da, aber trotzdem eben rund und integriert. Das passt einfach alles zusammen. Das finde ich schon sehr schön. Mhm. Ja. Süße ist mit dabei, ne? Also es ist schon, man merkt schon eben, dass es aus warmen Lagen kommt, aber die Säurespannung ist trotzdem da, also es ist schon ziemlich stimmig. Ja.
Scheint, ja.
Ja.
Ja, scheint gut zu sein.
Ja, und irgendwie passt dann auch diese Kombination von Lagraine und Cabernet und Merlot ganz gut.
Ja. Mhm. Ja, ich knall den einfach nachher, ich mach da Vakuum drauf, knall den in den Kühlschrank und lass dann mal und guck dann nächste Woche mal, wenn ich wieder was atmen kann.
Ja.
Ich habe übrigens, dann sind wir durch, ne? Wir sind durch.
Ja, mit dem Wein sind wir durch, ja.
Okay. Genau. Ich habe noch was mitgebracht, was jetzt nicht unbedingt brandneu ist, weil ich das neulich schon mal in der Wochendämmerung, dem berühmten Podcast, den ich mit Katrin Rönicke, meiner Frau, zusammen mache, gespielt habe. Aber ich fand, das passt hier so sehr schön hin. Es gibt gerade ein sehr schönes Feature. Das Feature heißt, da gehen wir nicht mehr hin. Mhm. Und es ist ein Feature, das ist im Grunde eine Montage aus 36 Tonbandkassetten, die Wolfram Siebeck hinterlassen hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dieses Feature.
Ja, wirklich,
ist sehr, sehr toll. Also der ist halt essen gegangen, hat sein Diktiergerät dabei gehabt und hat teilweise noch in den Restaurants, teilweise dann draußen vor den Restaurants, wenn er fertig war, einfach in wirklich druckreif aufgesprochen, was er von diesen Läden hält. Meistens waren es Verrisse. Ja. Und es gibt eine ganz wunderbare Sache, die wollte ich unbedingt hier auch nochmal, weil ich den Ausschnitt hier noch rumliegen habe. Darin gibt es eine ganz wunderbare Sache. Und zwar war er irgendwo in Frankreich und ist Fisch essen gegangen. Ich habe schon wieder vergessen, in welchem Ort es war. Und was er halt gemacht hat, der ist halt essen gegangen, hat es halt ordentlich krachen lassen. Der hat man ihm ja auch angesehen. Der hat dann auch mit Sicherheit so während des Essens er alleine 2 Flaschen gesoffen. Wenn nicht noch mehr. Und wenn du dann so ordentlich frisst, ordentlich vollgefressen bist und ordentlich Schluck auf hast, ordentlich gesoffen hast, dann kriegst du halt gerne auch mal einen Schluck auf. Und es gibt in diesem Feature ein Stück, das wollte ich kurz mal präsentieren, auf das jeder Lust bekommt, dieses Feature zu hören.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaweise Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Ich glaube, ich habe mir das jetzt gerade zum 50. Mal angehört und ich muss jedes Mal noch drüber lachen.
Ja, das ist schon großartig. Ich meine aber, diese Tonaufnahmen werden auch in ihrer Gesamtheit veröffentlicht worden. Also nicht nur das Feature mit den Ausschnitten, aber ich meine, unser verehrter Freund Thorsten Goffin aus Köln, der hätte das mal irgendwie verblockt oder so, dass der, dass man diese Siebeck Aufnahmen auch komplett irgendwo finden könnte. Ich muss ihn mal fragen.
Oh mein Gott, das ist ja.
Oder du fragst ihn mal. Ja. Genau.
Ich glaube, ich würde ziemlich viel Geld für bezahlen, um mir das alles anhören zu können.
Ja. Also es ging, also ich hatte das schon auf dem Schirm, als du mir das letztens verlinkt hast. Da erinnerte ich mich daran, dass der Thorsten mir auch schon mal was dazu geschickt hat, aber ich hatte das damals noch nicht runtergeladen oder was auch immer, weil ich, und dann habe ich es irgendwie verpennt. Also da muss ich mich nochmal hinterklemmen. Da gab es sowas.
Ja. Großartig. Also ja. das wäre ja wirklich,
ja, das wäre
ja, das wäre es ja. Dann hätte ich über die Weihnachtsferien. Ja. Genau. Dann hätte ich aber über die Weihnachtsferien wirklich was zu. Das wäre großartig. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja. Ja, dann haben wir jetzt alles erzählt, ne?
Wir haben alles erzählt. Außer, dass wir zwei weitere Termine haben für die nächsten beiden Folgen.
Oh ja, stimmt.
Nämlich. Wir werden uns wieder treffen am 14. November. Das ist
genau, 14. November, 20.30 Uhr.
Ja. Mhm, genau. Und die Dezember-Sendung, die wird nicht üblich am Mittwoch sein. Die wird nämlich am Montag, den 17. Dezember sein.
Genau.
Und für die Dezember-Sendung gibt es wieder was Besonderes natürlich, weil es ja eine Weihnachtssendung ist. Und für November, da muss ich mir noch was Gutes überlegen, weil die November ist ja sozusagen immer so ein bisschen die Preis-Leistungs-Hit-Sendung.
Ach echt? Habe ich gar nicht gemerkt, dass du da irgendwie so ein Regelmaß reinbringst?
Ja, habe ich auch irgendwie erst... Also ist mir jetzt auch erst aufgefallen, dass wir das die letzten Jahre so ein bisschen gemacht haben. Vielleicht auch einfach, weil die Dezember-Sendung ja dann doch immer ein bisschen teurer ist, dass man aus der November-Sendung dann was macht, was einfach nicht ganz so ins Budget schlägt und trotzdem gute Weine sind, so wie ja vorletztes Jahr hatten wir ja die Petri, wie hieß die nochmal, die Petri?
Weiß ich nicht mehr, ich vergesse das da immer.
Ja, ich weiß, die nicht die Petri-Schale, aber die Petri-Offensive. Ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, aber es war irgendwie eine, das war das mit diesem sehr schönen Frühburgunder oder Pinot Madeleine. Letztes Jahr weiß ich jetzt gar nicht, was wir hatten. Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, Florian Feth hatten wir im November. Ja, genau, Florian Feth, was ja auch einfach tolle Weine sind mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich muss mal gucken für November. Ich muss mich entscheiden und dann werdet ihr das lesen oder hören können. Lesen vor allen Dingen. Ja.
Ja.
Das war's für den Oktober.
Ja, dann. Das war's für den Oktober. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke an euch für die Aufmerksamkeit, wie immer. Und danke an den Chat für die tatkräftige Unterstützung. Ohne euch hätten wir heute nur die Hälfte der Weine besprechen können. Tschüss. Tschüss.
Ist nicht tot.